Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Die heutige Episode macht hungrig, denn gemeinsam mit Brotsommelier Daniel Mills sprechen wir über das Thema Food Pairing. Mein Name ist Milena Jekic und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Hallo Daniel.
Hi.
Ich freue mich, dass du heute da bist. Wir kennen uns zwar schon als Kollegen, aber magst du dich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Daniel Mills. Im Unternehmen trage ich den Spitznamen der Brotschafter, weil ich bei Manufaktum eben für alles zuständig bin, was mit dem Thema Brot zu tun hat. Dabei geht es nicht nur um Rezeptentwicklung und Schulung der Mitarbeiter, sondern auch über Brot sprechen, über das sprechen, was unser Brot besonders macht. Ja, das kann ich, weil ich seit Jahren Bäckermeister bin und seit wenigen Jahren auch gelernter Brotsommelier und geprüfter Brotsommelier bin.
Sehr schön. Wir sind für das Thema Food Pairing hier, aber Food Pairing haben wahrscheinlich noch nicht alle gehört. Kannst du uns vielleicht erklären, was das ist?
Wir können uns ja mal den Namen anschauen, kommt aus dem Englischen, ist aus den Begriffen Food für Lebensmittel und Pairing für Paaren zusammengesetzt. Daraus wird halt eigentlich schon klar, dass es um eine Kombination aus zwei oder noch mehr Lebensmitteln geht, die dadurch eben zu einem Mehrwert für uns führen. Das ist grundsätzlich sicherlich nichts Neues. Ich würde einfach mal behaupten, das haben Menschen schon gemacht, seitdem sie überhaupt essen oder spätestens seitdem sie Pflanzen kultivieren und Lebensmittel lagern können, dass man eben Dinge kombiniert hat, um daraus Speisen zu kriegen. Und das hat sich halt über Jahrtausende entwickelt durch Probieren, Versuch und Irrtum. Und dadurch haben wir halt heute eine ganz tolle Landschaft an Spezialitäten weit über den Globus. Und das ist auch erstmal gut so, dass wir da tolle Sachen genießen können. Der Begriff Food Pairing selbst ist noch gar nicht so alt. Er ist Anfang der 90er Jahre entstanden, damals geboren in der Sterne-Gastronomie. Da hat man eben überlegt, wie können wir das Ganze noch mal ein bisschen weiter denken, wie können wir Lebensmittel auf molekularer Ebene mal betrachten. Welche Aromen gibt es zum Beispiel in einem Lebensmittel? Und hat die These aufgestellt, dass wenn Aromen eben besonders häufig in zwei Lebensmitteln vorkommen oder bestimmte Schlüsselaromen in beiden Lebensmitteln vorkommen, dann passen sie gut zusammen. Seitdem ist natürlich viel Zeit vergangen und unter anderem hat sich auch die Wissenschaft mit dem Thema beschäftigt und die ist eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, dass die klassische Food-Pairing-Hypothese, wie sie damals aufgestellt worden ist, so nicht haltbar ist, weil sie unvollständig ist, weil sie kein genereller Beweis ist, weil sie vor allen Dingen nicht ausreichend davon oder nicht ausreichend berücksichtigt, wo Aromen herkommen, wie sie auch im Prozess entstehen und so weiter. Deshalb hat modernes Food Pairing eigentlich immer das Ziel, dass ein toller sensorischer Gesamteindruck entsteht. Dabei sprechen wir über sowohl Riechen als auch Schmecken. Da gibt es fundamentale Unterschiede. Da können wir sicherlich gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Aber Ziel ist eben nicht nur, dass man Dinge verstärkt, weil sie gut zusammenpassen. Das wäre das klassische Pairing. Sondern moderne Kombination von Lebensmitteln sagt eben auch, es kann interessant sein, eine Spannung zu erzeugen. Also ich setze Kontraste. Completing würde man das dann heute nennen. Grundsätzlich ist das Ziel aber immer, dass die Kombination aus zwei Lebensmitteln besser schmeckt als die Summe der Einzelkomponenten. Also beim Essen ist 1 plus 1 nicht gleich 2, sondern mindestens gleich 3 oder mehr. Darum geht es im Food Pairing.
Das hört sich auf jeden Fall schon köstlich an, obwohl noch ganz wenig über Lebensmittel gesprochen wurde an sich. Für mich kommt das rüber, als sollte es trotz Spannung Harmonie geben zwischen den Lebensmitteln. Sprichst du da über eine Harmonie der Geschmacksrichtungen, also süß, sauer oder worum geht es da genau?
Ja, wie gesagt, da muss ein gefälliges Gesamtbild erzeugt werden. Das betrifft einmal den Geschmack. Wir können halt 5 Geschmacksrichtungen lediglich identifizieren. Das passiert in erster Linie im Mundraum durch Zunge oder eben auch ein bisschen Gaumen. Das ist aber nur süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Mehr als diese 5 Zustände kann unsere Zunge nicht schmecken. Alles, was wir sonst so wahrnehmen, ist Geruch. Mhm. Wenn wir zum Beispiel Zimtzucker Zucker mit verschlossener Nase in den Mund nehmen, dann merken wir nur Süße. Und wenn wir die Nase dann öffnen, bam, dann knallt der Zimt durch. Das ist ein spannendes Experiment, was man mal nachmachen kann. Aber deshalb muss man halt beim Food Pairing gucken, dass man eben nicht nur auf den Geschmack achtet. Da hast du gesagt, da kann es ein Ziel sein, das Ganze möglichst rund zu kriegen. Da hilft dieses Spinnennetzdiagramm, dass man halt die 5 Geschmacksrichtungen an verschiedene Punkte setzt und von der Mitte von 0 ausgehend beurteilt, wie intensiv ist meine Säure, meine Süße. Und je stärker der Ausschlag ist, desto kräftiger geht das in die Richtung. Und wenn ich dann halt ein mehr oder weniger angenähert rundes Meereck habe, dann ist es ein rundes Geschmacksprofil. Wenn ich harte Ausschläge habe, beispielsweise beim Kaffee lediglich bitter oder sowas, dann kann ich das Ganze mit anderem kombinieren, um es runder zu machen oder um eben gezielt Spitzen zu setzen, die ich provozieren möchte. Beim Riechen ist das Ganze ein bisschen komplizierter, aber deswegen auch irgendwie interessanter. Da muss man wirklich ein bisschen auf die molekulare Struktur der Aromen gucken. Ich versuche das jetzt ganz ohne Chemie zu machen, muss aber ein bisschen ausholen. Der führende Professor in der Forschung dieser Geschichten ist Professor Thomas Wilgis vom Max-Planck-Institut in Mainz für Polymerforschung, und der hat ein Ordnungsschema erstellt. Das war einer unserer Dozenten im Brotsommelier-Kurs. Das finde ich sehr gut und anschaulich, weil es eben betrachtet, wie sind die Moleküle aufgebaut, und dadurch kann man viel ableiten, ohne dass man sie aussprechen oder sogar verstehen muss. Wenn wir halt ganz unten schauen, da haben wir die sehr flüchtigen Aromen. Das sind kurzkettige Moleküle, und dann werden die länger bis zu halbrund oder mehr oder weniger rund, mehrfach rund. Das sind dann halt Dinge, die stabiler sind, damit weniger flüchtig. Wenn wir die durchgucken, dann wird es anschaulicher. Wir haben zum Beispiel Moleküle, die im Grunde in jeder Pflanze drin sind, weil sie eben durch Photosynthese entstehen. Das wären so Aromen, wie die Gurke sie mitbringt, Champignons, aber auch Getreide, all solche leichten, milden Stoffe, die sind eigentlich überall drin. Die nächste Kategorie wäre dann so dieser Bereich, der bei der Fermentation auftritt. Entweder bei der gewollten, wenn wir Vorteige machen beim Brot, oder eben auch beim Nachreifen von Obst ganz stark. Äpfel, Birnen, aber auch Erdbeeren, Tomaten, Aprikosen und so weiter. Das wäre so diese Klasse. Dann geht es weiter, und da hilft auch wieder, sich vorzustellen, warum gibt es diese Aromen? Das sind Abwehrstoffe von Pflanzen oder Lockstoffe von Pflanzen. Mit den Abwehrstoffen will die Pflanze die Fraßfeinde fernhalten, zwiebelige Aromen, Lauch und sowas, ja, damit niemand dran geht aus dem Tierreich. Oder eben, damit die Bienen gerade ankommen, diese tollen Blütendüfte, wie sie in Veilchen, Orangenblüten, Rosenblüten oder sowas vorkommen. Das wäre dann halt schon die vierte Kategorie. Und dann wird es eigentlich immer intensiver. Daran kann man sich das veranschaulichen. Dann wären wir so bei den ätherischen Ölen, wie sie in Orange, Zitronenschale vorkommen, aber auch in sowas wie Rosmarin und so weiter. Dann geht es schon in die eher bittere, harzige Note, wie Fichtennadeln, Baumrinden und so weiter. Auch das sind spannende Aromen, wie sie teilweise in Pfeffer vorkommen, Salbei und so weiter, auch Pinienkerne, wenn man sie speziell dann auch röstet. Sowas ist interessant. Und dann wird es eigentlich immer krasser, immer kräftiger. Dann sprechen wir über die Aromaten. Das sind die Aromen, die du in der ganzen Küche merkst. Die stehen da. Ja? Wenn du eine Vanilleschote aufschneidest, das riechst du Stunden später noch. Ja? Geröstete Mandeln, Thymian, all sowas. Ja? Und die letzte Kategorie, die quasi die Natur noch produziert oder ausschließlich die Natur produziert, da wären wir dann bei Gewürzen in Form von Samen, Fenchel, Anis oder Koriander, sowas, auch Zimt würde damit reinzählen als Rinde. Und danach kommen eigentlich nur noch Aromen, die durch Prozesse entstehen, zum Beispiel Erhitzen in erster Linie. Dadurch alles, was wir rösten, Zwiebeln, Anbraten von Fleisch, Gemüse und so weiter, aber auch Brotkruste, das sind Aromen, die entstehen durch Maillard-Reaktion, durch Karamellisieren. Das wäre dann eben die letzte Klasse. Und das Ganze hilft einem so ein bisschen einzuordnen, was hat mein Lebensmittel denn und was könnte eventuell Spannendes ergänzt werden. Nicht vernachlässigen sollte man dann auch eine Kategorie, die ein bisschen außen vor ist, die nicht flüchtigen Stoffe. Das sind so Reize, die ausgelöst werden. Wir alle wissen, dass Menthol kühlend wirkt, aber zum Beispiel kann auch Zimt kühlend wirken oder Lauch, Zwiebel und Chili, Ingwer, Pfeffer, sowas kann natürlich sehr heiß auf der Zunge wirken. Das ist im Grunde der gleiche Schmerzreiz, wie eine hohe Temperatur auslösen würde.
Ist das dann die Basis für dich zur Entwicklung von neuen Kombinationen oder würdest du sagen, dass auch viel auf Erfahrung basiert, also dass man einfach verschiedene Dinge schon ausprobiert hat, geschmeckt hat und deswegen eigentlich auch viel aus dem Erfahrungsschatz schöpft?
Ja, Erfahrung hilft natürlich immer, weil man dann auch viel bildlicher denken kann. Man kann im Grunde bestimmte Aromen, die man kennt, schon in dieses Schema einsortieren und dann sich eben leichter vorstellen, was könnte fehlen, was könnte ich ergänzen oder kann ich auch etwas austauschen. Ja, sagen wir mal als Beispiel, wenn ich weiß, ich esse gerne Erdbeeren mit Vanille und weiß aber, die Vanille kommt aus derselben Gruppe wie zum Beispiel Thymian. Warum probiere ich nicht mal Erdbeeren mit Thymian, was man vielleicht nicht so im ersten Moment erwarten würde. Das ist dann so zum Beispiel eine Herangehensweise. Wenn man sehr strukturiert herangehen möchte, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, dass man ein gefälliges Gesamtbild erzeugt von Geschmack und Aroma und aber auch Textur, können wir mal kurz aufdröseln, das Geschmacksbild zu visualisieren, ist recht einfach mit so einem Spinnennetzdiagramm, dass ich meine fünf Geschmacksrichtungen in fünf verschiedene Ecken setze. In der Mitte ist die Null und je nach Intensität werde ich eben in eine Richtung einen stärkeren Ausschlag haben als in eine andere Richtung. Und bestimmte Lebensmittel kann ich dann halt so kombinieren, dass sie dann eben zu einem runderen Geschmackserlebnis führen. Es gibt Dinge, die sich dann verstärken oder gegenseitig aufheben. Das wäre so das, was ich beim Geschmack machen kann. Ja, und beim Geruch, wie ich schon gesagt habe, sehr in Bildern denken oder eben, wenn ich einen Schritt weitergehen will, mir da auch Fachliteratur besorgen oder im Internet gucken, dass ich eben bewusst Lebensmittel in die einzelnen Aromagruppen einsortieren kann und darüber eben gucken kann, wo Aromalücken sind, die ich vielleicht füllen möchte oder was ich verstärken, austauschen oder sonst was möchte. Ja, dann vielleicht noch als kleinen Hinweis für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, auch die Natur gibt uns Hilfestellung, weil Geschmacksrichtungen zum Beispiel auch Signale des Körpers sind. Wenn ich plötzlich nach dem Sport Hunger auf was Süßes kriege, dann ist dieses Süß einfach ein Zeichen dafür, ich habe sofort Energie zur Verfügung, wenn ich was Süßes esse, weil eben Zucker drin ist. Wenn ich etwas Bitteres schmecke, dann ist das immer ein Gefahrenzeichen. Bitter kann Gift sein. Ja? Das sind so Signale vom Körper, genauso wie salzig eben bedeuten kann, da sind Mineralien drin, Elektrolyte, ja, so nach dem Kater kann das schon mal sinnvoll sein. Oder eben auch eine leichte Säure kann mir suggerieren oder kann mir zeigen, dass es sich um ein sicheres Lebensmittel handelt, weil eben über den verminderten pH-Wert da der Verderb gestoppt werden kann. Ja. Und das kann ich einfach mit einbeziehen.
Also die süßen Zeichen vom Körper bekomme ich scheinbar häufiger. Weiß aber nicht, ob es nur daran liegt. Jetzt ist das natürlich alles sehr komplex. Du sprichst auch über Fachliteratur, also dass es das ein Thema ist, wo man sich auch tatsächlich so ein bisschen einlesen und einarbeiten muss, um das in der Komplexität zu verstehen. Und es ist natürlich auch ein bisschen Kreativität gefragt. Wenn das jetzt natürlich alles nicht vorhanden ist, sondern man vielleicht eher ein sachlich veranlagter Mensch ist, würdest du sagen, es gibt so eine Grundzusammenstellung, von der man quasi ausgehen kann, dass man auf der richtigen Fährte ist?
Absolut. Das haben uns unsere Vorfahren ja gelernt. Also alle Klassiker, die existieren, die haben natürlich weiterhin Bestand und Gültigkeit. Ja, ein chinesisches Süß-Sauer-Gericht, eine tolle Kombination, die in andere Geschichten abgewandelt werden kann. Süß und sauer passt immer toll zusammen. Eine Ente mit Orangensoße oder für dich als Fan vom Süßen dann eben Kirschen mit Schokolade oder sowas. Es passt einfach. Man kann sich ein paar Eselsbrücken auch hernehmen. Dinge, die regional zusammenpassen, passen in der Regel auch geschmacklich zusammen, weil sie ja historisch, damals, als man noch nicht so rumgekommen ist, in dieselbe Richtung entwickelt worden ist. Und natürlich wird zum Beispiel ein Baguette in Paris hervorragend mit einem Brie de Meaux zum Beispiel zusammenpassen. Ja, oder geschichtlich, wenn in Südtirol der Bauer auf die Alm ging und dafür sein Schüttelbrot genommen hat, weil es getrocknet und haltbar ist, da passt ein Meraner Speck ganz gut zu. Also das sind so Eselsbrücken, die gehen. Genauso, wenn man in Farben denkt, wenn ich einen roten Wein habe, der passt halt besser zu einem dunklen Fleisch oder ein weißer Wein eher zu einem hellen Fleisch. Das sind Eselsbrücken. Grundsätzlich muss man halt auch immer in der Intensität der Aromen denken. Wenn ich einen milden Partner habe, dann darf ich den nicht mit einem extrem kräftigen Partner überdecken, sondern zu mild gehört mild und zu kräftig gehört kräftig. Und wenn ich mehrere Dinge verkoste, dann sollte ich halt auch immer mit dem milden Leichten anfangen und mich dann in mehreren Verkostungen hocharbeiten zum Kräftigen.
Du sprachst eben ja auch so ein bisschen über Spitzenfinden. Gibt es denn dann quasi Ausnahmen, dass es auch unter Umständen passen würde, da so ein bisschen in eine extremere zu gehen?
Ja, da kommen wir natürlich auf die persönlichen Vorlieben. Als Sommelier kann ich natürlich immer nur eine Hilfestellung bieten. Was ist zu erwarten, wenn ich das ein oder andere miteinander kombiniere? Hm. Was dir dann letztendlich schmeckt, musst du herausfinden. Und wenn du halt ein extremer Fan von sauer bist, dann kannst du natürlich da Spitzen herausarbeiten und dir dann eben auf ein Sauerteigbrot dann eben auch noch eine saure Gurke mit drauflegen. Aber du musst dir halt im Klaren sein, was du dann tust.
Das ist, glaube ich, immer das Wichtige und vor allen Dingen bei Nicht-Koch-Experten vielleicht sogar. Du hast eben ja auch nochmal von so verschiedenen Aromen, gerade auch wenn man zum Beispiel Zwiebeln andünstet etc. gesprochen. Gibt es denn Möglichkeiten durch die Zubereitung auch den Geschmack zu optimieren oder sogar zu verändern?
Ja, absolut. Denn Zubereitung ist für mich hier wirklich das Kernstichwort, weil die Zubereitung genau das berücksichtigt, was die klassische Food-Pairing-Hypothese ein bisschen vernachlässigt hat, nämlich was sind meine Prozessaromen? Wie entstehen die Aromen denn überhaupt? Aromen sind im Grunde immer Ableitungen aus Fett, aus Eiweiß oder aus Kohlenhydraten, die dann eben entsprechend abgebaut werden. Also im Grunde alles, was in der Nahrung Nährwert hat, was in der Nährwerttabelle auftaucht, ist die Basis für Aromen. Und dann gibt es halt Aromen, die komplett aus der Natur entstehen, habe ich anfangs ein bisschen gesagt, so der Stoffwechsel der Pflanze zum Beispiel erzeugt schon Aromen oder eben die natürliche Fermentation. Und die Prozessaromen, das ist das, wo wir dann in der Zubereitung richtig Einfluss drauf nehmen können. Da haben wir einmal die gezielte Fermentation, für mich als Bäcker bei der Langzeitteigführung sehr wichtig, ob es jetzt ein Sauerteig ist oder auch andere Vorteige, wo wir eine Milchsäuregärung herbeiführen wollen, wo Hefepilze anfangen zu arbeiten. Das wären ganz wichtige Prozessaromen, was natürlich nicht nur für Brot gilt, sondern Sauerkraut, Sojasauce. Es gibt viel mehr fermentierte Lebensmittel auf der Welt, als man im ersten Moment meinen würde. Und sicherlich die Hitze ist auch ein sehr entscheidender Faktor. Ich kann Lebensmittel ja kochen, ich kann sie schmoren, ich kann sie räuchern, braten, grillen oder backen und alles hat so ein bisschen eben eigene Auswirkungen. Da hilft es, alle Sinne zu benutzen. Ich merke bei einem Schmorgericht, ob ich gerade im Bereich eher braten bin, dann knistert es ganz anders, als wenn ich gerade abgelöscht habe und das Ganze so vor sich hin köchelt. Und wenn ich eben mein Wurzelgemüse mehrfach glasiere, deglasiere, also immer wieder ansetzen lasse, am Pfannenboden Röstaromen bilden lasse, dann ablösche und das Ganze mehrfach wiederhole, dann kriege ich eine unglaublich aromatische und dunkle Soße. Und wenn ich das Gleiche eben nur in die simmernde Flüssigkeit schütten würde, hätte ich ein ganz anderes Aromaprofil. Grundsätzlich ist da einfach zu sagen, dass die Zeit einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren ist, weil viele von diesen Prozessaromen einfach Zeit benötigen, Reifezeit benötigen. Und so kann ich Aromen erzeugen, die einfach sonst schon vor Vollendung des Gerichts für immer verloren werden.
Jetzt haben wir über Zubereitung gesprochen, über Einzelprodukte. Ich kann mir tatsächlich aber auch gut vorstellen, dass wahrscheinlich auch die Qualität der Produkte so ein bisschen am Ergebnis beteiligt ist. Also ob ich jetzt Produkte aus regionalem Anbau oder gute Weine kaufe, ist das tatsächlich auch was den Geschmack oder das Ergebnis des Pairing dann tatsächlich massiv beeinflusst? Also ist zum Beispiel ein Pilz nicht unbedingt ein Pilz? Also kann das tatsächlich gravierende Unterschiede haben?
Ja, du hast ja dann gerade bei der letzten Frage oder der letzten Antwort sehr gut aufgepasst. Die Prozessaromen sind entscheidend und deshalb ist Qualität von Lebensmitteln absolut entscheidend. Gar keine Frage, denn wenn ich eben durch eine zu schnelle Produktion Prozessaromen nicht entstehen lasse, dann sind sie auch nicht in meinem Produkt. Wenn ich bei Ware, die frisch verarbeitet werden muss, einfach zu alte Ware habe, sind bestimmte flüchtige Aromen einfach schon raus. Auch das kann natürlich ein qualitätsmindernder Faktor sein. Was ich auch klar an dieser Stelle sagen würde, ist, ich bin kein Fan von Aromen-Monokulturen, in Anführungsstrichen, soll heißen, unsere Nase ist im Grunde ja in der Lage, sehr viele Aromen zu riechen, aber trotzdem gibt es im Grunde immer ein Aroma, was ein Lebensmittel identifiziert. Beispiel Vanille hatten wir eben, da wäre das Molekül Vanillin. Das ist das, wo unsere Nase sagt, das ist Vanille. Und wenn ich das im Labor natürlich herstelle, ist das chemisch komplett identisch mit dem Vanillin aus einer Vanilleschote. Und unser Körper riecht, schmeckt keinen Unterschied. Aber ich habe halt nur extrahiert dieses eine Aroma. Und wenn ich eine natürliche Vanilleschote habe, dann ist das eine Vielzahl an Aromen, die dann noch ganz mild im Hintergrund sind, die es aber ausmachen. Ja, ich kann, wenn man es mit Musik vergleicht, ich kann ein vierstimmiges Musikstück mit vier Leuten spielen, das klingt gut. Ich kann es aber mit 40 Leuten spielen und es ist ein gigantisches Orchester, was dahinter steht. Das klingt halt komplett anders. Und genau so ist es eben bei Aromen auch. Und deshalb, wenn wir tolle Qualität verwenden, langsamer gewachsene Produkte, nicht so schnell hochgezüchtet, dann haben wir halt einfach mehr von der Photosynthese drin oder eben nicht mit Extrakten arbeiten, sondern immer mit dem ganzen Lebensmittel, dann haben wir da einfach eine komplett andere Qualität. Ja, das schreiben wir uns bei Manufaktum ja auch sehr groß auf die Fahne. Bei meinem Bereich Brot wird eben ein Riesenwert darauf gelegt, dass all unsere Bäcker mit allen Sinnen arbeiten, dass eben Handwerk nicht nur bedeutet, dass die Hand ein Brot formt, das kann man mittlerweile einer Maschine sogar sehr gut beibringen, aber der entscheidende Unterschied ist eben, wenn ein Mensch im Hintergrund steht, der das Ganze bearbeitet, der kann riechen, der kann fühlen, der kann gucken und so eben beurteilen, hat der Teig genau die Reife, die ich haben möchte, weil die Prozessaromen, die da stehen, die werden dann nachher eben beim kräftigen Ausbacken im Steinofen, das sind Vorstoffe, die da entstanden sind, die erst ausgebildet werden später. Und wenn die fehlen, kann der tollste Backofen nichts mehr rauskriegen. Das ist für uns dann eben der Schlüssel für ein gutes Brot, gute Zutaten, eine lange Teigführung und eben ein tolles Ausbacken im Steinofen.
Ja, bei mir geht irgendwie jetzt beim Zuhören so ein bisschen das Kopfkino an. Man hat sich natürlich immer schon mal mit Kombinationen von Essen beschäftigt, sich wahrscheinlich jeder Zuhörer und jede Zuhörerin jeden Abend mit beim Abendbrot kochen, was denn heute auf den Tisch kommt. Aber man merkt doch tatsächlich, wenn man sich ein bisschen tiefer damit auseinandersetzt, dass es tatsächlich um Zeit nehmen geht. Ich finde auch so ein bisschen um Achtsamkeit für das Produkt und für den Geschmack, aber auch um Leidenschaft. Aber ich tippe mal, bei dir hat sich, nachdem du dich damit auseinandergesetzt hast, auch so ein bisschen was in deinem Ess- und Kochverhalten geändert oder hattest du vorher schon dieses Gespür dafür?
Nein, das hat sich definitiv weiterentwickelt, so würde ich mal sagen. Also man kann sicherlich ein Fan von Lebensmitteln sein, das ist vielleicht schon per Geburt möglich, weiß ich nicht, aber man kann auf jeden Fall durch intensives Auseinandersetzen das Ganze sehr viel bewusster wahrnehmen. Man kann zum Beispiel natürlich auch sein Essen etwas länger kauen. Ich mag dieses Wort gar nicht. Orales Prozessieren heißt das in der Fachsprache. Aber wenn wir natürlich Geschmacksstoffe rauskriegen wollen, die sind alle wasserlöslich, süß, salzig, sauer, umami, bitter, das alles muss im Mund eingespeichert sein und rausgelöst werden, sonst schmecke ich das nicht. Und genauso habe ich ja anfangs den fundamentalen Unterschied zwischen Schmecken, Riechen angesprochen. Beim Riechen müssen wir dann auch nochmal differenzieren, riechen wir es durch die Nase von vorne. Da spricht man von orthonasalem Riechen. Oder riechen wir das, was eben beim Zerkauen im Mund von hinten durch die über den Rachen wieder in die Nasenhöhlen strömt? Das sind nochmal ganz andere Gerüche, die wir da wahrnehmen. Wenn man das schlingt, ist das halt einfach weg. Da kann man sich an der Stelle auf jeden Fall sehr viel bewusster und intensiver mit auseinandersetzen. Man wird im Übrigen dann sogar schneller satt. Man kann aber natürlich auch einfach mehr ausprobieren. Ja, da geht es ja auch drum. Ich kann als Sommelier oder auch Wissenschaftler können niemanden diktieren, was ist für dich das perfekte Match. Ja, dann musst du halt einfach Dinge ausprobieren, für dich testen und daraus eben deine Traumkombination herausstellen. Aber dieses bewusste Wahrnehmen hilft auf jeden Fall sehr.
Ja, ausprobieren und testen ist ja häufig auch immer so eine Sache. Ich persönlich bin jetzt jemand, ich mag sehr viel und ich teste auch gerne sehr viel aus, aber es gibt doch durchaus, es kann ja auch alleine an Allergien liegen, dass man eben bestimmte Lebensmittel gar nicht austestet oder man ist vielleicht auch gar nicht so mutig, sich an neue Lebensmittel ranzutesten. Hast du denn ansonsten Tipps, die vielleicht so ein bisschen dabei helfen könnten, da doch so erste Schritte in neue Kombinationen zu wagen und doch mal was auszuprobieren, was man jetzt nicht alltäglich macht oder vielleicht noch nie gemacht hat?
Ja, man darf durchaus vor diesem ganzen Schritt noch ein paar technische Vorbereitungen, nenne ich es mal, treffen. Neben dem Training seiner Geruchs- und Geschmacksnerven ist es halt auch sinnig, vor dem Ausprobieren der Kombination nicht zu rauchen zum Beispiel, weil eben ja dieser Rauch extrem stark wahrgenommen wird und auch ein Warnsignal ist von der Nase, vom Gehirn, das blendet alles andere aus. Alkohol auch keine gute Idee, weil das in gewisser Weise betäubt. Man sollte auch nicht komplett hungrig sein, weil man dann eben dazu neigt, bestimmte Dinge zu übertreiben. Genauso wenig wie völlig satt sein, einem denn den Appetit und die Lust verdirbt. Das wären so ein paar Grundvoraussetzungen, die passen sollten, wenn man sich jetzt was Neues ausdenkt. Und ansonsten halt, wie ich eben gesagt habe, alle Sinne nutzen hilft sicherlich. Und wenn man Dinge jetzt eben einfach mal probiert und verkostet, auf jeden Fall eher mit milderen Sachen anfangen und sich zu den intensiveren hinarbeiten und mutig sein, ausprobieren. Am Anfang sicherlich eher die Devise berücksichtigen, dass das weniger mehr ist. Ja, nicht direkt 20 Dinge miteinander kombinieren, sondern langsam rantasten. Und so wird man dann seine Fortschritte finden.
Schritt für Schritt zu neuen Kombinationen. Vielleicht noch so zum Ende hin. Ich denke jetzt an so ein heutiges Abendbrot. Fahr vielleicht oder geh vielleicht sogar gleich noch bei Brot und Butter vorbei und kaufe mir ein Brot. Was wäre denn deine spontane Empfehlung für alle Zuhörer und Zuhörerinnen für ein super Abendbrot heute Abend?
Wir haben sogar für unsere Brot und Butter Gastronomie mal eine eigene Seite gemacht. Da habe ich mich mit einer Kollegin, die Käsesommelier ist, zusammengetan, wo wir geguckt haben, was haben wir für Brote, was haben wir für Käse- und Wurstspezialitäten und was sind da die perfekten Paare. Auch da gibt es keine Allgemeinlösung. Du musst für dich erstmal beurteilen, was für eine Richtung Brot soll es denn sein. Und dann könnte ich dir da sicherlich einen spannenden Käse oder eine spannende Wurst zu empfehlen. Wenn du mich jetzt so nach meinen Favoriten fragst, fällt mir spontan zum Beispiel unser Dinkel-Vollkornbrot ein, was eben aufgrund des Vollkorns schon einen intensiven Eigengeschmack hat. Wir benutzen da ein Kochstück, was das Brot sehr lange saftig und frisch hält. Dann kommt als Schüttflüssigkeit sortenreiner Manufaktum-Apfelsaft dazu. Der bringt so eine süß-säuerliche Fruchtigkeit damit rein. Und wenn man das Ganze, durch Sonnenblumenkerne sind übrigens auch noch drin, und das Ganze dann zum Beispiel mit unserer Rügener Leberwurst bestreicht, dann hat man ein tolles Profil, weil die bringt ein bisschen Kräutrigkeit mit da rein, mit Herb. Dann, man merkt, bei mir ist es so da eher das Runde, nicht das Extreme. Dann haben wir halt ein Brot, was durch die Sonnenblumenkerne ein bisschen kernig ist, diese cremige Leberwurst darauf und dann diese fruchtige Süße des Dinkelbrotes kombiniert eben mit dem bisschen herzhaften der Leberwurst, finde ich total spannend. Aber für Leute, die jetzt lieber lieber Käse mögen, kann so ein rustikal gebackenes dunkles Weizenbrot mit einem Bergkäse auch eine wunderbare Alternative sein.
Ja, Dani, dann bedanke ich mich für deinen Input und deine Ideen und wünsche dir noch einen schönen und tatsächlich sonnigen Tag.
Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich zu Gast sein durfte. Und es freut mich auch, wenn dann viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt einfach mal mutig sind und ein bisschen ans Probieren gehen. Alles Gute euch.
Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zählt jeder kleine Schritt und eben auch die ganz kleinen Schritte unserer Kleinen. In unserer nächsten Episode geht es daher um Initiativen und Ideen, die unseren Kindern das Thema Nachhaltigkeit näher bringen. Hören Sie also gerne auch in unsere nächste Folge rein. Und bis dahin leben Sie bewusst.